Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Uiui, mein Kopf explodiert. Dies ist Ausgabe 103 des Podcasts von Automotive Insights. Und ich war gestern auf einer Veranstaltung und habe aus einem Vortrag so viele Infos mitgenommen. Je mehr die Wertschöpfung in der Automobilbranche hier ausgeknipst wird, desto bedeutsamer wird der Handel. Aber dazu später mehr. Wie sieht's bei dir aus, Daniel? Auch explodierenden Kopf?
Nein, eigentlich nicht. Ich war nicht unterwegs. Ich habe zwar auch einiges zu tun hier. Wir sind ja auch wieder mal kurz vorm Redaktionsschluss. Aber ja, ich bin auch gespannt, was du gleich berichten wirst.
Ja, ein bisschen was habe ich dir am Telefon gestern schon mitgeteilt, wie substanziell das dort war. Ich war auf der VAD Kickoff-Veranstaltung in der Motorworld hier in Köln. Lösungsorientiert fordern und nicht nur Nörgler sein, das war eines der Hauptstatements seitens der VAD-Leitung. Im September wurde der Verband der Automobilhändler Deutschlands, also der VAD, gegründet. Die Resonanz auf die gestern besuchte Kickoff-Veranstaltung in der Kölner Motorworld hat gezeigt auf jeden Fall, dass viele Verantwortliche hier NRW aus dem Autohausgeschäft sich eine gebündelte Adressierung der Belange der Branche in Richtung Politik wünschen. Und im Interview mit Automotive Insights mit uns hat Burkhard Weller ja schon im Sommer als einer der VAD-Initiatoren die Hintergründe der Verbandsgründung dargelegt. Also die Interessen des nationalen Autohandels würden durch den ZTK nicht zielführend genug an die politischen Handlungsträger herangetragen. Und auch gestern, also im Rahmen des gestrigen Events in der Motorworld, hat er bekräftigt, es gibt keine reine Interessenvertretung des Autohandels. Und wir wollen uns nun laut machen, als Branche mitsprechen, politisch sichtbar und hörbar werden. Und Weller hat aber auch gesagt, der VAD sei kein Ego-Trip alter weißer Männer, sondern ein notwendiger Schritt, auch mit der Automobilindustrie dann auf Augenhöhe sprechen zu können. Und zum ersten Autogipfel, den hat er beispielsweise genannt, der schwarz-roten Regierung, da waren Vertreter des Autohandels ja überhaupt nicht eingeladen worden. Und dies solle sich angesichts der Wirtschaftsstärke und Bedeutung für den Arbeitsmarkt zukünftig ändern. Ja, neben der Kritik an der Situation und dem Aderlass, wie Sie gesagt haben, innerhalb des ZTKs, also Stichwort Wirbel auch um die Innung, wollen die VAD-Verantwortlichen um Weller und Dr. Kurt Christian Scheel aber keine Konkurrenz zum Zentralverband des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes sein, sondern unterstützen, gemeinsame Anliegen zu bündeln und dort, wo es notwendig ist, vehementer für Autohäuser aufzutreten. Burkhard Weller hat auch gesagt, wir denken darüber nach, irgendwann mal in den ZTK einzutreten. Derzeit positioniere sich der neue Branchenverband allerdings erstmal und auch der ZTK positioniert sich gerade neu. Und als Dachverband ist ein starker ZTK auch für den VAD wichtig. Das hat Dr. Kurt Christian Scheel bekräftigt. Als reiner Verband für den Automobilhandel will man sich aber lösungsorientiert engagieren und nicht nur Nörgler sein. Allerdings will man auch nicht zu kleinteilig wirken oder in Erinnerungsarbeit auftreten. Und konkrete Ziele haben die Verantwortlichen da auch benannt, zum Beispiel die GVO mitzugestalten und Lösungen für einen sich weiter konsolidierenden Markt zu finden. Es gibt starke Konzentrationsprozesse, die gab es die letzten Jahre, die wird es auch zukünftig geben. Die Rolle von Online-Plattformen, das Vordringen der Hersteller und die Zukunft des Agenturmodells oder eben keine Zukunft. Es gibt vielfältige Betätigungsfelder, in denen der VAD Impulse und dann auch Orientierung schaffen will. Und auch das Thema Ausbildung und Fachkräftemangel, also Burkhard Weller hat dazu gesagt, die Autohäuser haben ungefähr 60.000 Azubis. Insofern ist die Branche natürlich auch in Ausbildungsfragen absolut relevant und muss sichtbar auf politischer Ebene sein. Und dieser Bedeutung werde mit der Gründung des VAD und dessen Austausch mit anderen Verbänden wie auch dem VDIK und dem VDA nun Rechnung getragen. Sichtbarkeit soll auch erreicht werden auf europäischer Ebene. Die Industrie hat eine gute Lobby in Brüssel, wir nicht, hat Weller gesagt. Und dies soll sich nun mit der VAD-Stimme ändern. Erst in Berlin und dann auch auf EU-Ebene. Ja, die Gründung eines reinen Verbandes für den nationalen Automobilhandel ist ein ambitioniertes Vorhaben. Und diese einwöchige Werbetour der Verantwortlichen hat aber durchaus belegt, dass der Bedarf vorhanden ist. Also in Köln war der Konferenzraum auf jeden Fall in der Motorworld komplett bis auf den letzten Platz besetzt. Man durfte nicht aufstehen, sonst war der Platz auch schon dahin. Ja, und je mehr Mitglieder der VAD einsammelt, desto kraftvoller kann die Stimme natürlich dann sprechen. Nochmal kurz ein Fakt zu den Mitgliedschaften, weil es geht natürlich darum, der VAD braucht viele Mitglieder und die haben das auch dort praktisch an der Beitragsformel, also die entlang der Umsatzstärke ist die gestaffelt, hat man das nochmal aufgedröselt oder dort eben für eine Mitgliedschaft geworben. Das ist analog zum ZTK aufgesetzt. 1.000 Euro jährlich beispielsweise bei einem Umsatz bis zu 50 Millionen. Dann gibt es eine weitere Staffelung und die höchste Beitragsstufe ist dann 5.000 Euro und die ist ab einem Umsatz von über 1 Milliarde Euro, also größere Autohandelsgruppen, werden dann eher in die Kategorie fallen. Ja, mit der Formulierung der Verbandsagenda und dem Werben von Mitgliedern hat aber die Arbeit erst begonnen. Das war der erste Teil dessen, was ich dort erlebt habe. Was dann aber kam, das hat tatsächlich dann für die Explosion in meinem Kopf gesorgt, weil über vieles habe ich mir schon Gedanken gemacht. Das aber so klar und unverblümt zu sagen, fand ich schon beeindruckend. Das war nämlich Jürgen Stackmann, der dort gesprochen hat. Der ist ein ehemaliges Mitglied des Management Boards bei Volkswagen. Der ist aber heutzutage Direktor des Future Mobility Labs, des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Und wie gesagt, der hat sehr unverblümt gesprochen. Was im Rahmen der Veranstaltung insgesamt ausgiebig thematisiert wurde, ist, dass der Automobilhandel und das Kfz-Servicegewerbe ein Stabilitätsanker der Automobilbranche ist und bleibt. Die Zukunftsperspektiven für den Handel sind grundsätzlich gut. Und wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt werden, dann noch mehr. Laut Stackmann hat der Handel eine bessere Perspektive als beispielsweise viele OEMs. Und den Autohandel und die Service-Ebene tangieren konkrete Entwicklungen und Trends. Die Abkehr vom Agenturmodell, die jüngste BGH-Entscheidung, dass Hersteller Werkstätten vollen Datenzugang gewähren müssen und die Wertschöpfung am Standort Deutschland, was Industrie und Zulieferer angeht. Diese wird nämlich so in dieser Form laut Stackmann hierzulande nicht zu halten sein. Das kann man beobachten. Klar, der Produktionsstandort Deutschland verliert weiter an Relevanz. Und die großen Faktoren, die aktuell natürlich drücken, sind Standortkosten, der China-Speed auf Hersteller- und auf Teileseite, Investitionsdruck und das Ende der offenen Märkte, siehe US-Zölle. Besonders interessant war auch, dass Jürgen Stackmanns oder seine Betrachtung der Zukunftstrends. Gebrauchte Autos werden nämlich immer wichtiger. Das Durchschnittsalter von den aktuell hier in Deutschland fahrenden Autos benannt. 10,6 Jahre ist das, glaube ich. Gebrauchte Autos werden, wie gesagt, immer wichtiger und auch im Geschäft mit Teilen gibt es erhebliches Wachstumspotenzial. Und Stackmann hat auch ganz klar falsche Strategien der Automobilhersteller der letzten Jahre und Jahrzehnte benannt. Beispielsweise bei Mercedes und Porsche, die jetzt teuer bezahlt werden. Und gerade im Aftermarket-Bereich und auch das Ersatzteilgeschäft, was das betrifft, werden mehr und mehr Chancen begriffen und bearbeitet. Er ist nämlich absolut margenstark und wird das auch in Zukunft sein. Wird einen größeren Artikel, werde ich darüber machen, werde aber hier nochmal oder will jetzt gerade nochmal eben kurz ein paar Bullet Points aufwerfen. Beispielsweise das Agenturmodell und Direct Sales scheiterten im Volumenmarkt. Es gibt solide, aber sinkende Profits. Der Fuhrparkbereich ist auf Rekord hoch und der Service durch den hohen Preis noch stabil. Negativ auf der Liste steht aber dort ganz klar, auch große Gruppen sind inkonsequent in ihrer Digitalisierungsstrategie. Und in der Prozessausrichtung. Die Neuwagenmarge sinkt und das Autohausnetz in Deutschland ist laut Stackmann, und so sehen es auch viele Hersteller, overdealert nennt er es. Es wird weitere Konsolidierungen geben, die auch dann, wie gesagt, im Sinne der Automobilhersteller sind. Ich werde das so mal zusammenkomprimieren in einem Artikel, weil das wirklich so erhellend war, was der Stackmann da gesagt hat. Aber jetzt sag doch erstmal du, Daniel, was hast du denn erlebt diese Woche oder was gibt's von dir zu berichten?
Ja, ich war auch, das war zwar nicht diese Woche, letzte Woche, aber das habe ich hier im Podcast noch nicht erwähnt, auch auf einem Autohaustermin, bisschen kleinerer Rahmen als das, was du gerade geschildert hast. Ich war hier bei Hedin Automotive in Kaiserslautern bei einer Fahrzeugpräsentation. Die haben in so einem Afterwork-Event das neue Hyundai-Modell, den IONIQ 9, vorgestellt. So ein Großraum-SUV, ist ein Mordsschiff, über 5 Meter lang, voll elektrisch. War auch ganz interessant, das dann einfach mal zu sehen da auch. Hatten ungefähr 80 Gäste da, die sich da informiert haben. Jetzt gerade vor kurzem hat Hedin Automotive Deutschland auch bekannt gegeben, dass sie sich mit einem neuen CFO verstärken. Daniel Zuleger wechselt zu Hedin Automotive, kommt von der Autohaus Wolfsburg Hotz und Heidmann GmbH und Co. KG und übernimmt eben im Finanzbereich Verantwortung. Und die Personalie ist gleichzeitig auch so ein bisschen eine Überleitung zu einem anderen Thema, was diese Woche einfach noch ganz wichtig war, nämlich das Thema Finanzen und Bilanzen. Es haben jetzt wie viele andere Unternehmen auch diverse Zulieferer und Reifenhersteller ihre Quartalszahlen veröffentlicht und dabei auch das ein oder andere Update in strategischer Hinsicht gegeben. war zum Beispiel Goodyear dabei. Die haben jetzt für die Monate Juli bis September ein Umsatzminus gemeldet und rückläufiges Absatzvolumen. Hoffnung macht den Verantwortlichen um den CEO Mark Stewart aber, dass sie mit der Umsetzung ihres Transformationsplans Goodyear Forward vorankommen. Diesen Plan haben wir schon mehrfach thematisiert. Details dazu findet ihr auch auf auto.news. Jetzt haben sie nämlich bestätigt, dass der Verkauf des Chemiegeschäfts, über den wir auch im Mai schon geschrieben haben, vollzogen wurde. Das heißt, Goodyear hat sich jetzt tatsächlich von der Geschäftseinheit getrennt und hat damit laut den Verantwortlichen auch den geplanten Verkauf von Vermögenswerten erstmal abgeschlossen und hat damit aber auch bis jetzt mehr Geld erlöst als ursprünglich erwartet. Also von daher sieht man sich da auf einem ganz guten Weg. Ansonsten haben sie noch bekannt gegeben, dass die Aktivitäten im Bereich Luftfahrt in einer zentralen globalen Einheit gebündelt werden, dass man das Ganze eben zusammenführt, wie man das auch im Motorsportbereich schon gemacht hat. Auch darüber haben wir schon geschrieben und berichtet. Weiterer Akteur in dieser Linie ist auch Schaeffler, die sich diese Woche mit ihren Quartalszahlen zu Wort gemeldet haben. Die melden auch leichte Umsatzrückgänge und für das dritte Quartal sogar ein negatives Ergebnis, bereinigt um Sondereffekte, die unter anderem durch eine Softwareumstellung zustande kamen und auch noch mit der Integration von Vitesco zu tun haben. Steht allerdings dann trotzdem ein Gewinn in den Büchern. Könnt ihr gerne auf der Website mal reinlesen, da ist nämlich auch die Berechnungsgrundlage ganz entscheidend, weil Schaeffler dabei beim Vergleich zum Vorjahr davon ausgeht, in der Berechnung, dass Vitesco schon ab Q1 2024 mit seinen ganzen Umsätzen Teil der Schaeffler-Gruppe gewesen wäre und eben nicht erst ab Q4 2024. Wie gesagt, die Infos dazu findet ihr auf der Homepage. In strategischer Hinsicht haben sie bekannt gegeben, dass sie sich vom Turboladergeschäft in China trennen im Zuge ihrer Konzernportfoliobereinigung und jetzt verstärkt auch auf das Wachstumsfeld humanoide Robotik setzen. Da haben sie eine Partnerschaft mit Neura Robotics verkündet. Die werden da gemeinsame Entwicklungsarbeit leisten und Schaeffler wird auch humanoide Roboterkollegen von Neura Robotics in seiner Produktion selbst einsetzen. Dritter im Bunde, noch ganz zum Schluss ganz kurz, auch Continental hat sich diese Woche diesbezüglich zu Wort gemeldet, hat seine Quartalszahlen vorgelegt. Die Umsätze sind in etwa auf dem Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis ging allerdings ein bisschen zurück. Und was sich vor allen Dingen bei Conti bemerkbar macht, ist der geplante Spin-off von Aumovio und der Verkauf der Unternehmenseinheit OESL. Das führt beides zu belastenden Sondereffekten, nennen das die Verantwortlichen, und zwar in Höhe von über 1 Milliarde Euro. Und die sorgen eben dafür, dass unterm Strich das Nettoergebnis von Continental im dritten Quartal mit minus 756 Millionen Euro deutlich negativ ausfällt. Der Tires-Geschäftsbereich hat sich gewohnt solide entwickelt. Im Ersatzgeschäft konnten sie sogar zulegen. Das heißt, eigentlich sehen sich die Conti-Verantwortlichen im Zuge ihrer Umstrukturierung auch da auf einem guten Weg. Das soweit zum Thema Finanzen und Bilanzen. Und von mir von dieser Woche, hast du noch eine abschließende Ergänzung, Kai?
Nee, ich bin voller Fahrt. Ich muss den Schlussspurt dieser Woche jetzt ansetzen und genau gewisse Dinge, Gedanken finalisieren. Wir sprechen uns nächste Woche wieder, ne?
Machen wir so. Bis nächste Woche. Ciao.